Schuss vorm Buch.
Die Einstein-Protokolle und Quantenphysik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer relativen Folge von Schuss vorm Buch, die ich mit einem Zitat beginnen möchte, damit alle direkt wissen, worum es heute geht. Die Eigenschaften des Spins definiert eine fundamentale Einteilung der Elementarteilchen. Teilchen, die mit der Struktur der Materie zu tun haben, haben Spinwerte von plus minus 1,5, während Teilchen mit Spin 1 die Träger der Grundkräfte zwischen diesen Materieteilchen sind und das Higgs-Boson ihnen Masse gibt. Teilchen mit halbzahligem Spin folgen einem mathematischen Modell der Fermi-Dirac-Statistik. Man nennt sie Fermionen. Teilchen mit ganzzahligem Spin folgen der Bose-Einstein-Statistik und heißen Bosonen.
Vielen Dank, Mats. Damit hätten wir jetzt alle Hörer,
alle Hörer verloren.
Keine Angst an alle, das ist kein Wissenschaftspodcast, sondern normalerweise bringen wir, wie auch heute, zwei Bücher mit, unterhalten uns drüber und haben uns heute mal was ganz Besonderes überlegt. Wir haben nämlich nicht Elementarteilchen von Ole Beck, hätte jetzt ganz gut dazu gepasst. Wir haben Ich bin ein Magnet für alle Verrückten, die Einstein-Protokolle, sein Leben, sein letzter Wille, sein Vermächtnis. Quatsch, nicht sein letzter Wille, seine letzte
Wille?
Liebe.
Wir tragen heute das Testament von Albert Einstein vor. Ich habe mitgebracht Simply Quantenphysik, Wissen auf den Punkt gebracht. Warum habe ich das gelesen? Zum einen, weil ich ja irgendwas für Einstein brauchte. Und zum anderen, weil ich den neuen Dan Brown gelesen habe, den ich zwar nicht vorstellen werde demnächst, aber immerhin geht es da im Innersten auch um Quantenphysik. Und da dachte ich mir, es wäre doch mal gut, mal wieder ein bisschen so zu gucken, worum geht es eigentlich bei Quantenphysik, und habe mich dann beraten lassen, und dabei ist Simply Quantenphysik rausgekommen.
So wie Quantenphysik für Dummies.
Ja, wobei ich glaube, das geht gar nicht.
Nee, ich glaube also auch nicht, dass es geht. Nee. Also an alle, die jetzt schon ein bisschen Angst bekommen hatten, ich glaube, ich habe Physik gerade noch so mit einem Vierer abgewählt. Ich will nicht sagen, war mein einziger Vierer im Zeugnis, und ich war froh, dass es ein Vierer war. Physik war so not my thing, ja, ganz schrecklich. Aber hier geht es eigentlich viel mehr drum, Einstein, sein Leben, und was ganz spannend ist, eben eine Frau hat die abendlichen Gespräche mit ihm am Telefon über 4 Jahre lang protokolliert, und diese Protokolle sind eben erst vor einer Weile gefunden worden, weil die waren ganz lang verschollen, keiner wusste, dass es sie gibt, und das ist eine sehr, sehr persönliche Sicht, die letzten Worte, die letzte Zeit von Albert Einstein, und das fand ich eigentlich super spannend, vor allem, ich meine, Ich bin ein Magnet für alle Verrückten, ja.
Ja, kenne ich. Das Gefühl kenne ich.
Dazu würde ich jetzt gerade noch ein kleines Zitat vorlesen, damit man dann so ein bisschen weiß, auf was man sich eigentlich einlassen muss.
Bevor wir dann zu den relevanten Themen, nämlich der Einsteinschen der allgemeinen Relativitätstheorie,
Nein,
kommen.
Ich möchte über die Feldtheorie sprechen.
Oh.
Oder die Weltformel, falls es sowas überhaupt gibt.
Oh, an der Weltformel wird gearbeitet. Also ja. Für alle, während du noch suchst, kann ich ja mal kurz sagen, die Weltformel, da geht es eigentlich darum, dass eine Formel gesucht wird, die alles erklärt. Weil wir nämlich das Riesenproblem haben, dass die Regeln, die im Großen gelten, wie zum Beispiel die Einsteinsche Relativitätstheorie, im ganz, ganz, ganz Kleinen, nämlich in der Quantenwelt, nicht mehr gelten. Und man versucht jetzt immer wieder, diese ganzen Kräfte zu einer einzigen Theorie zusammenzufassen. Und das ist bis jetzt noch nicht gelungen. Und das stellt die Physik immer noch vor große Schwierigkeiten. Also ich habe ja in Köln tatsächlich studiert. Also ich habe studiert und ich habe Physik studiert als Nebenfach. Also ich kann so ein bisschen was aus der Erfahrung erzählen bei ein paar Sachen, die ganz spannend sind. Aber du hast, glaube ich, jetzt den Punkt gefunden, den du uns vorsehen willst. Ich kann aufhören mit meinem dozierenden Physikunterricht.
Ja, ich glaube, das wird die schlechtest gehörteste Folge ever.
Ah, Einstein hat gesagt, oder was Stephen Hawking, ich weiß es nicht, einer von beiden hat gesagt, wenn du ein Buch schreibst, jede Formel halbiert deine Leser. Die Anzahl deiner Leser. Nicht die Leser, das wäre gemein. jede Formel im Buch. Und deswegen hat Stephen Hawking, glaube ich, der hat ja auch ein Buch geschrieben über die allgemeine Relativitätstheorie, hat er, glaube ich, nur diese E gleich mal C-Quadrat reingeschrieben.
Ja.
Und sonst keine einzige.
Wow. Ja, das finde ich eh ziemlich erstaunlich, wenn die so, er erklärt ja auch so, dass er nicht genau weiß, also die Physiker halten ihn für einen Mathematiker und die Mathematiker halten ihn für einen Physiker, also das ist so, der bewegt sich, glaube ich, so krass in Zwischenwelten.
Dann jetzt?
Das Zitat, also das ist
das
jetzt
Zwischenweltzitat von Albert Einstein.
Nee, ist es kein Zitat, sondern du musst dir jetzt vorstellen, wir haben eine Liebesbeziehung, also du bist Albert Einstein, ich bin 22 Jahre jünger als du, arbeite in einer Bibliothek und protokolliere, weil ich Steno kann, unsere abendlichen Telefonate. Du musstest es jetzt vorlesen, weil sie hat ja die männliche Stimme protokolliert. Hier bitte 15. Oktober vorlesen.
15. Oktober. Ich versuche mich mal in Einstein. War der nicht Schweizer?
Nee, Einstein kommt aus Ulm.
Ah, aus Ulm.
Das war eigentlich ein Grenzschwabe.
Ein Schwabe. Es hat mal wieder jemand ein Manuskript geschickt. Es ist ganz unmöglich, um die Leute anzulocken, hat es einen guten Titel. Er schreibt da zum Beispiel, ein Komet ist mit der Erde zusammengestoßen, hat die Erde in Unordnung gebracht. Es gibt Kometen von kleinen Massen. Venus hat eine große Masse, nicht so groß wie die der Erde. Es ist ein Rattenschwanz von unmöglichen Annahmen. Ich bin ein Magnet für alle Verrückten. Und sie interessieren mich auch. Nachzukonstruieren, wie sie gedacht haben, das ist eine Liebhaberei von mir. Diese Menschen tun mir in der Seele leid. Das ist auch der Grund, warum ich da zu helfen versuche. Eine fremde Frau hat mir geschrieben, dass sie ihren Kindern nichts zu vererben hat und will 7 Autogramme von mir. Obwohl ich glaube, dass es ein Schwindel ist, werde ich doch ihrem Wunsch erfüllen. Okay.
Ja, aber seine Autogramme sind wohl für richtig viel Geld weggegangen und er hat eben auch an diese Geliebte, die diese Protokolle geschrieben hat, Johanne Fantova, für die hat er auch Gedichte geschrieben und öfters mal was geschrieben, auch unterschrieben, nach dem Motto, dann kann sie später vielleicht Geld draus machen.
Wow. Relativ viel wahrscheinlich. Oder relativ viel.
Ja, nee, eben lustigerweise relativ. Die hat das, glaube ich, einmal gemacht. Dann hat es jemand gekauft für, ich sag mal, $6,000 oder so. Und später ist es halt für Unsummen über den Tisch gegangen. Also sie hat nie groß davon profitiert. Und hätte sie es zu Geld machen wollen, wäre diese Akte Fantova wäre dann nicht verloren gegangen oder jetzt erst vor ein paar Jahren wieder gefunden worden.
Hast du denn grundsätzlich Ahnung von seiner Theorie?
Nee, willst du damit mal einsteigen?
Also die Quantenphysik, die lassen wir jetzt mal so erstmal noch ein bisschen außen vor. Ich fand immer sehr eindrucksvoll bzw. sehr verständlich das Modell, wenn man jetzt die Relativitätstheorie mit dem Zugmodell erklären kann. Weil es geht bei der Relativitätstheorie relativ viel um Bezugssysteme. Also worauf, wenn ich mir ein Ereignis angucke und habe aber selber ein anderes Bezugssystem, und das kann man sehr einfach verdeutlichen. Wenn, stell dir vor, also es ist nicht ganz so kompliziert wie Einstein, sich in Einstein reinzudenken, stell dir vor, du beobachtest einen Zug. Also du sitzt irgendwo.
Ich bin Trainspotter.
Du bist Trainspotter, der Zug fährt an dir vorbei. Du bewegst dich ja nicht, aber der Zug bewegt sich. So, wenn du jetzt aber in dem Zug selber sitzt, bewegst du dich ja gefühlt nicht. Also du wirst ja bewegt. Das kann man zum Beispiel ganz gut feststellen, wenn der Zug gleichmäßig fährt und du machst die Augen zu, kannst du nicht sagen, ob der Zug fährt oder steht. Das kannst du nur anhand von Geräuschen und von Beschleunigungen, nämlich er beschleunigt, wird schneller oder wird langsamer. Da eine kleine Lehre schon mal an alle Nichtphysiker. Ein Bremsen ist eine negative Beschleunigung. So, wenn jetzt Folgendes passiert. Du beobachtest diesen Zug und ich sitze in dem Zug. Und jetzt stehe ich auf und bewege mich in diesem Zug. Nach vorne oder nach hinten. Dann, wenn ich mich nach hinten bewege und du beobachtest mich und ich bewege mich ungefähr so schnell wie der Zug, bleibe ich ja stehen. Obwohl ich mich bewege. Wenn ich nach vorne gehe, werde ich schneller als der Zug. Also dann siehst du mich weggehen. So, und die Geschwindigkeit von mir und dem Zug addieren sich oder in die andere Richtung werden subtrahiert. Und damit ist es wichtig, in welchem Bezugssystem ich bin. Weil du beobachtest den Zug und mich. Jemand, der neben mir sitzt im Zug, beobachtet nur mich. Und für die beiden sieht es unterschiedlich aus. Und wenn jetzt jemand noch von ganz woanders guckt, nämlich auf die Erde, die sich ja auch bewegt, dann bewegt sich ja die Erde und der Zug und ich.
Hm.
Und deswegen ist es immer wichtig, aus welchem Bezugssystem gucke ich auf ein Ereignis. Also es ist jetzt sehr vereinfachend gesprochen. Aber das Schöne, was man daraus ableiten kann, ist, wenn sich jetzt der Zug mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würde und du bewegst dich nach vorne, dann bist du
schneller als die Lichtgeschwindigkeit.
Genau. So, und das ist ja theoretisch zumindest denkbar möglich, praktisch nicht, aber theoretisch möglich. Und wenn das jetzt gehen würde, dann könntest du, wenn du schneller als das Licht bist, könntest du in die Vergangenheit gucken.
Geil.
Weil alles, was wir sehen, sind ja nur Lichtreflexionen. Also wenn wir in einem dunklen Raum sitzen, würde ich dich ja nicht sehen. Aber ich sehe dich, weil hier eine Lampe an ist.
Ich wusste gar nicht, dass wir noch Back to Future besprechen hier.
Ja, komplett. Und diese Lichtstrahlen, die jetzt von dir auf meine Netzhaut treffen, die könnte ich ja theoretisch überholen.
Aber dann kannst du ja nur minimal in die Vergangenheit gucken, oder bin ich jetzt...
Kommt drauf an, wie viel schneller ich als das Licht bin. Was jetzt theoretisch, praktisch nicht möglich ist, aber theoretisch wäre es ja denkbar. Wenn es irgendwann eine Technik gibt, die das ermöglicht, schneller als das Licht zu sein, sag mal, ich könnte doppelt so schnell wie das Licht sein, dann könnte ich mir angucken, was...
Du könntest direkt bei Elon Musk anfangen.
Ja, aber ich könnte die Vergangenheit nicht ändern, ich könnte sie nur sehen.
Dann das ist übrigens ja auch genau, nicht.
Das tun wir übrigens alle jeden Tag.
Was, die Vergangenheit sehen? Ja, dramatisch.
Ja, aber auch praktisch, weil wir ja in jeder Stern, den wir uns angucken, das Licht ist von manchen Sternen seit Millionen von Jahren unterwegs und die Sterne gibt es vielleicht gar nicht mehr, aber wir sehen sie noch.
Crazy. Ja. Ich glaube, was ich an Physik immer so blöd fand, ich habe da keinen richtigen Zugang zugekriegt. Ich fand, es wurde einem immer so sehr theoretisch vermittelt. Ich fand, du hast es jetzt total schön erklärt. Ich konnte da voll mitgehen. Weil immer dieses, ein Körper beschleunigt sich und ein anderer und keine Ahnung, findet die Differenz oder wie schnell ist der XY? Gut, das macht man in der vierten Klasse. Das hätte ich vielleicht noch hingekriegt. Aber ich fand es immer zu abstrakt. Also es hätte mir immer, glaube ich, viel einfacher gefallen, wenn ich zum Beispiel einen Stromkreis, was weiß ich, Gleichstrom, Wechselstrom erklärt bekomme und dann aber auch gleich, wie ich eine Lampe anschließe und was die Fehler sind, einfach um zu wissen, wie es funktioniert. Also mir hat, glaube ich, immer noch dieser praktische Anteil gefehlt und wir hatten auch einen ganz, ganz schrecklichen Lehrer, der hat immer gesagt, Physik kann man nicht lernen, Physik muss man verstehen. Der hat einen gleich mal so ausgegrenzt, so, ja, das war ganz, ganz schrecklich und hat halt immer... Zwei Schüler, also der Sohn vom Rallye-Lehrer und ich, wir wurden immer an die Tafel genommen, weil er genau gewusst hat, weil ich meine, dieser Blackout-Moment da vorne, selbst wenn du es irgendwie verstanden hättest, der hat uns jedes Mal schikaniert, wo ich dachte, was soll das bitte?
Also der macht man sich keine Freunde.
Nee, das hat mir die Physik, glaube ich, komplett versaut. Und dann hatte ich einen Pfadfinderkollegen, total nett. Dann habe ich zu dem gesagt, du bist doch mega gut, kannst du mir dann nicht mal irgendwie Nachhilfe geben? Dann hat er mir das, dann hat er es mir erklärt. Und ja, dann habe ich es auch verstanden und habe eine 2 bis 3 geschrieben und dachte so, ja, das war einfach dieser Ansatz von dieser Person, Leute auszugrenzen, wo du denkst so, ja, du hast vielleicht Physik studiert und musst das jetzt auf ganz einfachem Niveau Schülerinnen beibringen. Das kann aber doch nicht sein, dass du, ja, keine Ahnung, so gegen die Welt, man hatte das Gefühl, der hatte so einen Welthass, ganz gruselig.
Ja, aber das ist ja, finde ich, auch bei Mathe so, dass wenn du nicht verstehst, wie Mathematik funktioniert und was das soll, das ist ja kein gottgegebenes System, was es schon immer gab. Das haben wir uns ja ausgedacht. So, und wenn man dann versteht, warum man ganz bestimmte Sachen macht. Also ich fand das sehr interessant. Ich habe in Mathe und in Physik in der Schule auch immer nur Fünfen gehabt und habe dann aber Physik studiert. Und habe mir dann
Crazy
Mathe selber
Idee.
Beigebracht.
Ja.
So, und wenn man dann mal versucht, den anderen Weg zu gehen, also nicht, ich erkläre dir eine Formel, wie funktioniert, wie funktioniert Bruchrechnung, sondern die Frage, warum brauche ich die?
Ja, sag ja das. Na,
also
vom
wenn man
Ansatz
einfach
her.
Sagt, also zum Beispiel, das fand ich ganz spannend am Anfang, dieses Beschleunigungen sind ja immer nur Veränderungen von Wegen in einer ganz bestimmten Zeit. Also entweder komme ich von A nach B in 2 Sekunden oder in 3 Sekunden. Und das kannst du für jedes kleinste Raum, für jeden kleinsten Zentimeter, Millimeter und so weiter ausrechnen. Und daraus ergibt sich dann eine Formel, dass du einfach weißt, ich berechne für jeden Zentimeter, den dieses Ding beschleunigt wird, wie schnell es an einer ganz bestimmten Stelle ist. Und dann gehe ich aber von der anderen Seite her. Also wenn man sagt so, was passiert hier und wie kann ich das mathematisch beschreiben, anstatt zu sagen, hier, das ist eine Formel, jetzt lern die. Dann verstehst du es ja nicht.
Ja.
Und ich fand das sehr lustig. Das Erste, was ich in Physik gemacht habe, also wir mussten halt 40 Versuche im Grundstudium machen, in jedem Bereich 10, Optik, Elektron und so weiter. Und da war in dem ersten Teil bei der Elektronik war die Schalttafel. Und das fand ich sehr lustig, weil das war wie so ein Kinderspielzeug. Und du konntest Lämpchen zusammenstecken. Also auf der einen Seite waren Lämpchen, auf der anderen Seite waren Lämpchen. Und wenn du jetzt zum Beispiel das so gesteckt hast, dass bei den ersten
beiden...
Gibt's
da nicht auch ein Kinderspiel zu?
Ja, damit haben wir das auch gemacht. Dann hast du die ersten beiden, wenn du gesagt hast, wenn der obere Schalter an ist und der untere aus, dann geht die Lampe an. Wenn beide Schalter aus sind, bleibt die Lampe aus. Wenn beide Schalter an sind, geht die Lampe an. Und wenn ein Schalter an ist, geht die Lampe an. Das heißt, nur in einem von 4 Fällen geht die Lampe nicht an. So, und dann kannst du das ein Verhältnis von 3:1. Und so funktionieren ja auch Computer. Also entweder ist 0 oder 1. So, und damit kannst du, wenn du das mit ganz vielen immer weiter zusammenschaltest, wenn du jetzt sagst, so, wenn diese erste Lampe angeht.
Meinst du hättest Wir waren doch in Chicago in diesem Planetarium und da war, glaube ich, die erste Raumkapsel, keine Ahnung, da war doch irgendeine Mondkapsel und man hat da dieses Schaltboard gehabt und du hattest ja nur, also das haben die eigentlich für Kinder zum Ausprobieren gemacht. Du hattest ja eigentlich nur ein paar Knöpfe zum Hin und Her und Beschleunigung, also wo du dann eine Mission bekommen hast, keine Ahnung, in der und der Zeit musst du das und das machen, sonst geht dir die Luft aus. Und du hattest, glaube ich, nur 4 Hebel und konntest da einfach eine Simulation fahren, so ein bisschen in dem Stil, oder?
Ja, aber das, was ich gerade meinte, ist diese ganz simple Logik. Also wenn A und B ja, dann geht die Lampe an. Wenn diese Lampe an ist und du hast jetzt 5 Lampen untereinander und 3 Lampen sind jetzt an, dann geht die nächste Ebene eine Lampe an. Und so funktioniert halt digital. Dass du halt immer auf kleinsten Ebenen, du hast ja immer nur an oder aus.
Ich habe jetzt mal noch ein viel schöneres Beispiel, wozu man das anwenden kann.
Her damit.
Vom 16. Januar. Es gibt in diesem Lande auch große Schwierigkeiten wegen der Geburtenkontrolle. In der Schweiz nennt man das ja in Zöllikon aussteigen. Ich halte diesen Weg für ganz verlässlich. Das lässt sich mathematisch ausrechnen.
Alles lässt sich irgendwie ausrechnen.
Jetzt also Zöllikon liegt kurz vor Zürich.
Zürich.
Nur um.
Was will er uns damit sagen?
Das kannst du dir jetzt selber überlegen.
Ah.
Wenn du nicht bis Zürich fährst, sondern kurz davor aussteigst.
Ah. Das kann man berechnen.
Angeblich. Das ist seine Wahl der Verhütung.
Hatte Einstein eigentlich Kinder?
Ja, der hatte mehrere Kinder und später kam noch mal ein über irgendeinen Briefwechsel kam auch raus, der hatte dann auch irgendwo eine uneheliche Tochter, wo man aber nicht genau weiß, was aus der geworden ist.
Und ist irgendeiner Physiker geworden, Physikerin?
Du fragst mich doch, ich glaube, ein Sohn ist auch in die Richtung gegangen.
Hat es aber nicht so gerissen, oder? Also ich habe noch nie von einem anderen Einstein gehört, außer Albert, aber ist natürlich auch ein großer Schatten.
Ja, also interessant finde ich, ich kann jetzt mal vielleicht über die Gesamtbiografie von ihm erzählen.
Ja, hau raus.
Weil das fand ich ja schon insgesamt extrem spannend. Der ist in Ulm geboren. In Ulm haben sie jetzt, glaube ich, auch letztes Jahr ein Museum, ein Einstein-Museum aufgemacht, obwohl Albert Einstein niemals wollte, dass sowas Museales von ihm.
Ach, dass ich verrechne.
Ja, und aber interessant ist er auch, er hat seinen ganzen Nachlass, seine ganzen Rechnungen, Papiere, Aufschriebe, alles hat er in der Stiftung in Jerusalem vermacht. Also sein ganzer Nachlass ist nach Jerusalem gegangen und die haben auch ein Museum aufgemacht. Also weil das ist natürlich krass, wenn du alle Formeln von ihm hast, da kann ja dran geforscht werden. Also dass es jemand zur Verfügung gestellt wird. Also er hat es nicht in Princeton gelassen, wo er lange gelehrt hat, sondern hat das alles dann nach Jerusalem gegeben. Und er ist eben, wie gesagt, nochmal Sprung zurück in Ulm geboren und sein Bruder und sein Vater haben das erste Mal das Oktoberfest beleuchtet. Also die hatten eine Elektrotechnikfirma und haben 1880 oder so das erste Mal das Oktoberfest beleuchtet. Das heißt, er kam schon aus dieser, nicht ich kann Lampen anschließen, aber das scheint ja schon familiär, gewesen zu sein. Und ich kann ja mal ganz kurz, weil...
Ob das jetzt übrigens so ein... ob das die Welt jetzt nach vorne gebracht hat, dass das Oktoberfest beleuchtet wurde.
Ja,
mag ich ja noch.
Ja, aber ich finde es einfach spannend. Also ich meine, manchmal ist es ja so, dass du so Familiendynastien, was weiß ich, dein Vater schreibt, du schreibst, dein Opa ist Doktor. Also das ist so eine halbe Dynastie, weil du das eben schon mitbekommst. Das sind natürlich immer die Gespräche bei Tisch. Du siehst, was die anderen machen und willst es vielleicht auch machen.
Ja, wir hatten mal letztens Urgroßvater war Metzger, Großvater war Metzger.
Ja.
Die 8. Generation Metzger.
Ja. Alles beginnt naturgemäß mit dem Geburtshaus. Doch von der Adresse Bahnhofstraße 135b im Jahr 1879 in Ulm ist kein Stein mehr geblieben. Schon im nächsten Jahr zieht die Familie nach München, dann nach Italien und Sohn Albert geht in München und später in der Schweiz Aarau zur Schule. Studiert am Polytechnikum Zürich, was heute die ETH ist, scheitert demnächst mit, was machst du?
Ich gucke nur, was du machst.
Ah. Scheitert zunächst mit seiner Dissertation, auch interessant, schlägt sich als Hauslehrer durch und heiratet 1903 inzwischen beim Berner Patentamt angestellt seine erste Frau Mileva. 1904 wird in Bernhaus in Bern Hans Albert, der erste der beiden Einstein-Söhne, geboren. Und zwei Menschenalter später kommt man Einstein inmitten der Berner Altstadt noch unverhofft nah.
Lustig.
Also es geht jetzt noch weiter, da wird halt sein ganzes...
Wie ist denn das Buch jetzt überhaupt? Also du hast jetzt, das sind ja Aufschriebe anscheinend. Ich habe es ja noch nicht gelesen, ich habe nur drüber gelesen. Wie heißt diese Journalistenfrage? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also diese Akten, also diese Aufzeichnung, diese Akte Fantova, die ist gefunden worden. Und das Besondere vielleicht an dem Buch ist, dass es jetzt quasi kein wissenschaftlicher Aufsatz ist oder auch keine Biografie über Einstein, sondern dass Einstein dort ja selber zu Wort kommt, weil du diese kurzen, also man darf sich jetzt nicht vorstellen, die hat jetzt ein eineinhalbstündiges Gespräch protokolliert, sondern sind meistens so kleine Absätze, keine Ahnung, 4, 5 Sätze oder eine halbe Seite. Und diese Akte wurde gefunden. Den Hintergrund kann ich vielleicht gleich noch erzählen, weil das ein bisschen umfangreicher ist. Aber diese Akte wurde gefunden und Peter von Becker hat das Buch geschrieben und der hat das mehr oder weniger in so eine 3-4-Teilung gemacht, sodass er quasi erstmal über Albert Einstein selber schreibt und berichtet und so eine Art Mini-Biografie erstellt. Wirklich kann man super gut lesen, sehr schön und unterhaltsam geschrieben, die Hintergründe so ein bisschen näher bringt über Einstein und seine Biografie bis zu diesem Zeitpunkt, weil diese Gespräche, das waren die letzten 4 Lebensjahre von Albert Einstein. Also das Schöne ist, du hast in diesen Schnipseln quasi einen Rückblick auf, was er in seinem Leben gemacht, erreicht hat und vor allem seine persönlichen Gedanken zu bestimmten Themen. Und das macht es eigentlich sehr spannend. Nur die Schnipsel kannst du nicht lesen oder schlecht einbinden oder verstehst die überhaupt nicht. Das heißt, er gibt erstmal eine sehr große Einführung. Die Hälfte des Buches ist quasi eine Einführung über, wie kam es zu dem Fund, wer ist überhaupt Johanna Fantova, nur kurz zu ihr, sie war verheiratet mit einem Tschechen in Prag, hat Albert Einstein das erste Mal Kontakt zu den Fanta
4?
Nur Fantas und Frau Fanta, die Mutter von Otto, die hatte eben einen Salon. Und das fand ich ganz schön über dem, das kann man heute wohl noch finden, über der Apotheke Einhorn in Prag in der Altstadt. Das war so ein intellektuellen Treffen, wo natürlich auch Kafka und so weiter, die haben sich da immer getroffen, Gedanken ausgetauscht. Auf jeden Fall, da hatte Einstein Kontakt zu Otto Fanta, dessen Frau eben Johanna Fantova war.
Bruder Koka.
Und musste dann auch, weil sie Jüdin ist, nach USA auswandern, wie er ja auch. Und da haben die sich dann später in Princeton getroffen. Und lustig ist, dass diese Johanna, glaube ich, auch mit der Stieftochter von Albert Einstein, der zweiten Frau, mit der hatte sie, glaube ich, auch ein Verhältnis. Das heißt, sie hatte mit der Stieftochter und Albert Einstein. Also es sind diese wilden 30er Jahre, wo, ich will nicht sagen, alles erlaubt, aber ist auch so nett beschrieben. Albert Einstein heiratet dann seine zweite Frau und hat dann eine Stieftochter und glaube mit, ich weiß nicht, ob er mit der nicht auch was am Laufen hat. Die hätte er eigentlich viel lieber geheiratet, aber wie auch immer. Also die Familienverhältnisse sind interessant.
So ein Womanizer, oder?
Ja, also ich glaube, was ich sehr witzig fand, weil man hat ja immer nur dieses, oh, er war Physiker. Das war, glaube ich, einfach ein ganz guter Mensch. Man kriegt natürlich so seine Gedanken und seine Statements zu folgenden Dingen und deswegen ist dieses Buch total aktuell. Er hat es begrüßt, dass quasi die ersten Schwarzen an der Uni in Princeton studieren durften. 1957 kam eine schwarze Opernsängerin nach Princeton und da gab es kein Hotel, wo die hätte übernachten dürfen. Hat er gesagt, du kannst bei mir übernachten, in meinem Gästezimmer. Also er hat einfach geschaut, dass es gepusht wird. Man sieht auch so Bilder von ihm, wo er einfach mit vielen, also so für Black Lives Matters hat er sich wirklich krass stark gemacht und er hat auch immer, der sollte auch Präsident von Jerusalem, von Israel werden. Also da wurde er mal angefragt, ob er das möchte und er sagt immer so, Ja, er politisiert auch gerne. Also der hat natürlich Haltungen zu unterschiedlichen Dingen und auch Verantwortung. Der ist ja in so einem sehr illustren, also ich sag mal, alle Physiker, die man so kennt, die sind da alle in Princeton gehockt. Also für jeden, der den Film Oppenheimer gesehen hat, Oppenheimer war später, der war ja mit dem Atomprojekt, mit dem Manhattan-Projekt, die Entwicklung der ersten Atombombe vertraut und hatte da so einen ganzen Stab und dann ging es immer drum, ist er vertrauenswürdig, kann man da weitermachen, ja, nein. Und der war erst Mitarbeiter oder unter Einstein und ist später dann Dekan geworden, also war dann mehr oder weniger so sein Chef, also die waren gute Bekannte. Also wenn man jetzt filmisch am Thema Einstein interessiert ist, kann man A Beautiful Mind zum Beispiel schauen, das war mehr oder weniger, da sieht man nicht den Kontakt zu Einstein, der wurde im Film ausgespart, aber einer der Studierenden dort, der ein mathematisches Genie war, die haben halt versucht in Princeton aufgrund von Scholarships eben auch Möglichkeiten zu bieten, da eine neue Utopie, eine neue Vision zu schaffen, für Studierende, die nicht jetzt Geld haben müssen. Dann kann man den Oppenheimer gucken und wenn man dann noch eins weiter gucken, kann man Stephen Hawking, also das sind so, dann hat man ja schon den mehr oder weniger Dreisprung, ohne dass man jetzt aktuell über Einstein was gesehen hätte.
Übrigens zu dem Atomprojekt gibt es ja auch noch, also zum Atom selber, ein Zitat von Albert Einstein: Die entfesselte Macht des Atoms hat alles verändert, nur nicht unsere Denkweise. Und deshalb treiben wir in einer beispiellosen Katastrophe entgegen.
Ja, er hat dann auch so ein sehr interessantes Paper unterzeichnet, wo er eben auf die Gefahren, das ist das Russell-Einstein-Protokoll, wo er auf die Gefahren der atomaren Aufrüstung und was da eben passieren kann, hinweist. Und das ist halt so super, das finde ich macht das Buch so spannend, weil es so aktuell ist. Ja, du erfährst einerseits, wo kommt der her, was hat der gemacht, und dann war ist natürlich dieser jüdische und der zweite Weltkriegs-Background, der ist gegeben. Er musste emigrieren, was hat er da draus gemacht? Der hat ja schon mit 26 hatte er schon die Relativitätstheorie. Also der hat quasi den Meilenstein hat er ganz früh gesetzt und dann hat er einfach da noch ewig dran weiter geforscht und versucht, die Dinge zu beweisen, oder sei der Vorläufer, um schwarze Löcher zu erklären.
Wenn ich mich noch recht entsinne, gibt es auch noch ein anderes Zitat zur Relativitätstheorie von Einstein selber, wo er gesagt hat, wo er es plausibel machen wollte: Zeit vergeht relativ. Es ist etwas anderes, ob Sie vor einer verschlossenen Klotür sitzen oder eine hübsche Blondine auf dem Schoß haben.
Der Typ war, glaube ich, extrem humorvoll. Also es war, ich finde, dieser Vorteil, also dieser erste Teil ist sehr schön geschrieben und man kriegt so ein bisschen Einblicke in das Leben, eben auch in diese verschiedenen Stationen, wo er war. Und dann diese Protokolle, die sind halt sehr persönlich und sehr humorig.
Also die haben miteinander telefoniert.
Ja.
So, also, warum hat die das gemacht? Ich meine, das ist jetzt nicht das Erste, was mir einfällt, dass ich alles protokolliere, wenn ich mit jemandem telefoniere.
Also die beiden hatten ein Liebesverhältnis wohl, also sie war einiges jünger, die hat in Princeton, hat die in der Bibliothek gearbeitet, also hatte da eine Ausbildung. Also
22 Jahre jünger, hast ja vorhin schon gesagt, müssen wir uns reindenken.
Also sie war, die hatten sich halt in diesem Salon dann auch schon getroffen, die waren dann befreundet, einfach über diesen intellektuellen Salon aus Prag und ja, keine Ahnung, wie sie dann ein Liebespaar geworden sind, das ist schon relativ offensichtlich, weil die...
Relativ?
Ja, relativ. Weil er, also im dritten Teil schreibt er ihr halt Gedichte. Und
aber warum hat sie es aufgeschrieben?
Sie hat sich halt gedacht, also lustig ist, in Princeton gab es mal eine Umfrage, wer ist die größte Persönlichkeit der Welt? Und dann war immer zur Auswahl standen, oder Platz 1 und 2 waren immer Hitler und Einstein. Und Hitler hat zweimal in Folge gewonnen. Also ihr war durchaus bewusst, dass er einfach, wie haben sie das genannt, ja, nicht so eine Jahrhundertpersönlichkeit, aber dass er einfach eine ganz wichtige Persönlichkeit ist. Ich meine, zu dem sind alle gekommen, ja. Also das ist einfach interessant. Jeder hat versucht, mit ihm einen Termin zu bekommen, ein Gespräch mit ihm. Deswegen war er nicht nur der Magnet für die Verrückten, sondern man muss es immer im Zeitgeist, er hat sich mit Freud ausgetauscht, briefisch. Da kam ja auch dieses Zitat her, mit der Dummheit und der und den Menschen.
Ich kenne nur, es gibt zwei, ja. Nur zwei Dinge sind unendlich, die Dummheit und das All. Ich weiß aber nicht, ob das ein Zitat von Einstein ist.
Doch, ist.
Ja?
Ja, und er hat dann noch als Zusatz, aber bei...
Aber beim Weltall sind wir uns, ist er sich nicht sicher.
Beim Universum ist er sich nicht sicher, ja. So in dem Stil, ja. Und sie hat einfach gewusst, dass er so eine krasse Persönlichkeit ist und hat dann einfach angefangen, weil sie da diese Bibliothekarinnen-Ausbildung hatte und Steno konnte, hat die einfach
mitstenografiert.
Hat sie einfach Teile mitstenografiert. Und die Teile zu lesen sind halt, es ist so ein bisschen anstrengend. Ich verstehe auch, warum der das Buch dann so aufgebaut hat, der Autor Peter von Becker, dass man, du hast quasi diesen kleinen Absatz, was sie jetzt mitstenografiert hat, und dann hast du aber unten drunter wirklich in bis zu einer halben Seite Fußnoten, die einfach das politische Setting, das wissenschaftliche Setting oder den Hintergrund liefern. Sprich, wenn es da dieses Russell-Einstein-Protokoll gab, dann wird erstmal erklärt, wer ist dieser Russell, was steht in diesem Paper drin, und du brauchst den Einstieg davor, um überhaupt in dieses Setting reinzukommen. Weil,
ja, denke ich mir das, man hat ja nicht präsent, was wann wo passiert ist.
Nee, du bist einfach nicht in dem Zeitgeist drin, je nachdem, über was die sprechen, und die sprechen über sehr viele unterschiedliche Dinge. Also das sind jetzt nicht so, wie gesagt, das ist auch ein bisschen getrennt, und ich denke mal, das wird auch nicht alles wiedergegeben sein in dem Buch, aber das hat wahrscheinlich, ich weiß es nicht, exemplarisch ausgewählt. Dann spricht er halt, du lernst halt Einstein auch ganz persönlich kennen, dann ist er halt irgendwie krank, will sich der Krankheit aber jetzt irgendwie nicht hingeben. Also spricht halt auch drüber, wenn er mal müde ist vom Rechnen oder was er machen möchte, wen er getroffen hat, mit wem er telefoniert hat. Und der hatte ja so, ich sag mal, eine Zeit lang war ja der Hotspot der Physiker in Berlin mit Max Planck, Otto Hahn, allen möglichen, die zum Teil dann ja auch nach USA emigriert sind, die sich aber dann wohl auch sehr viele wieder in Princeton getroffen haben. Also das ist so die Namen, die er da nennt, die kennt man halt fast alle. Und da sind natürlich dann auch andere Intellektuelle, also Thomas Mann war ein halber Nachbar von ihm quasi, den konnte er allerdings nicht so leiden. Und
kann ich nachvollziehen.
Ja, ganz lustig. Schreibt dann auch ganz bewusst, er hat nur den Bruder eingeladen, weil er keine Lust auf den hatte. Ja, über Heisenberg schreibt er einiges. Und
interessant finde ich ja, dass man sich ja so tatsächlich verewigen kann. Also ich meine, Schrödingers Katze kennen alle.
Ja.
Die Heisenbergsche Unschärferelation, das Planck'sche Wirkungsquantum. Alles so Sachen, die bleiben dann. Interessant finde ich aber bei Einstein, dass viele Sachen, die der vorausgesagt hat, eingetroffen sind, aber erst viel später bewiesen werden konnten, weil die Möglichkeiten des Beweises gar nicht gegeben waren.
Also ich finde es einfach so extrem, wie man dann, so abstrakt denken kann. Und da gibt es eigentlich auch noch eine relativ witzige Geschichte. Als er dann gestorben ist, hat der Pathologe sich erlaubt, sein Gehirn rauszunehmen. Also es ist eigentlich nur sein Körper. Nicht beerdigt, weil er ist, glaube ich, eingeäschert und nach Israel zurückgeführt worden. Kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, dass sein Gehirn eben entnommen worden ist. Und das ist auch so eine Art Urban Legend. Da gibt es, glaube ich, auch einen ganzen Film drüber, der heißt irgendwie Driving Albert, also wo das Gehirn von Albert Einstein die Runde macht. Und das Gehirn kann man heute wohl irgendwo in USA in einem, nicht Naturkundemuseum, aber ich glaube in Maryland in irgendeinem Museum. Wer das Gehirn anschauen möchte, der kann das natürlich sicher relativ einfach recherchieren.
Ich habe hier tatsächlich gerade mal ganz kurz, es gibt ein Buch, das heißt Die unglaublichen Schicksale berühmter Leichen. Rest in Pieces. Das wollte ich schon immer mal vorstellen. Hat noch nie gepasst, mache ich jetzt vielleicht demnächst mal. Aber ich erinnerte mich, dass da auch ein gewisser Albert Einstein, geboren in Ulm, auftaucht.
Ah, Überraschung.
Ja, und hier sind auch wieder ein paar schöne Zitate drin. Der normale Erwachsene denkt über die Raumzeitprobleme kaum nach, hat er gesagt. Ich hingegen habe mich geistig derart langsam entwickelt, dass ich erst als Erwachsener anfing, mich über Raum und Zeit zu wundern. Fand ich auch nett. Aber hier steht es auch drin. Am Morgen desselben Tages hatte man Einsteins Leiche in dem Krankenhaus, in dem er gestorben war, einer Obduktion unterzogen. Als der Pathologe Dr. Thomas Horry Einsteins Bauch aufschnitt, schäumte ihm förmlich das Blut entgegen, was als typisches Zeichen für ein geplatztes Aneurysma galt. Er stellte außerdem fest, dass die Aorta mit Cholesterin verstopft war. Einstein hatte eine ausgeprägte Vorliebe für fettreiche Speisen.
Hm.
lernen wir nochmal von einer ganz anderen Seite, die inneren Werte von Einstein. So, nachdem er die Untersuchung der inneren Organe abgeschlossen hatte, wandte sich Harvey dem Gehirn zu und es war dieser letzte Teil der Autopsie, an dem sich später die Geister scheiden sollten. Mit einer elektrischen Säge schnitt bla 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 auf. Nach ein paar vorsichtigen gesetzten Schnitten hob er das berühmteste Gehirn des Jahrhunderts aus dem Schädel und behielt es. Wie es weitergeht, das werde ich dann erzählen, wenn ich dieses Buch vorstelle.
Oh, jetzt spoilerst du.
In späteren Jahren wurde Harvey von den Medien manchmal als OP-Schürze tragender Dieb dargestellt. Es stimmt, dass er Einsteins Familie nicht um ihr Einverständnis zur Entnahme des Hirns gebeten hatte, doch hatte er das auch nicht für nötig gehalten. Damals kam es oft vor, dass in Krankenhäusern Toten interessante oder ungewöhnliche Organe entnommen wurden, um sie für Studienzwecke zu behalten.
Aber angeblich wurden ihm auch die Augen entnommen und die sollen später im Besitz von Michael Jackson gelandet sein.
Einsteins Augenarzt holte sich die Augen des Physikers, die in Formaldehyd eingelegt in einem Bankschließfach in New Jersey aufbewahrt werden.
Also hier wird gesagt, Michael Jackson hätte die. Aber vielleicht sind sie jetzt von Michael Jackson in das Bankschließfach gewandert.
Es dauerte nicht lange, es stand auch in der Zeitung, dass das Hirn entnommen wurde. Es dauerte nicht lange und Harvey bekam einen bestürzten Anruf von Hans Albert, Einsteins älterem Sohn, der erklärte, sein Vater habe nie vorgehabt, seinen Körper der Forschung zu spenden. Harvey entschuldigte sich, die Familie vor den Kopf gestoßen zu haben, betont aber gleichzeitig, was für eine wertvolle Möglichkeit er für die Wissenschaft darstellte, das Gehirn eines solchen Genies studieren zu können. Wollte es gerne herausfinden. Letztendlich gelang es Harvey, Hans Albert und später auch Otto Nathan dazu zu überreden, ihm das Gehirn zu überlassen, allerdings unter der Bedingung, dass es nur für Forschungszwecke verwendet wurde und die mit seiner Hilfe gewonnenen Erkenntnisse ausschließlich in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden.
Also hat einiges zu bieten, dieses Buch, würde ich sagen.
Ja, das kann ich über mein Buch auch sagen. Es ist allerdings bei weitem nicht so verständlich oder unterhaltsam wahrscheinlich wie deins. Aber es ist ja auch die Frage, ob man sich damit beschäftigen will.
Jetzt erzähl noch was dazu. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, wir verabschieden uns jetzt schon mal vom ersten Teil des Podcasts. Ich finde, du hast es immer ganz schön eingeflochten und es ist dann auch sehr viel verständlicher. Es ist auf jeden Fall, sag ich mal, auch ein ziemlich nerdiges Weihnachtsgeschenk.
Absolut.
Für alle, die sich dafür interessieren.
Wir bleiben auch noch ganz kurz bei der von Einstein selber angesprochenen Raumzeit, weil das Interessante ist, es gibt verschiedene physikalische Kräfte, über die müssen wir uns jetzt nicht im Einzelnen unterhalten, aber es gibt eine Kraft, die bis heute nicht wirklich erklärt ist. Und das ist die Anziehungskraft. Also wir wissen ja alle, wenn wir es fallen lassen, fällt es runter, weil die Erde so, aber warum? Also diese Kraft ist bis heute nicht wirklich erklärt. Einstein hat sie mit der Raumzeit, also die Schwerkraft ist eine anziehende Kraft zwischen Objekten mit Masse. Also Erde, riesige Masse, Sonne, andere Masse zieht die Erde an, deswegen bewegen wir uns im Kreisbahnen um die Sonne. Sie ist extrem schwach und nur bei großen Massen bemerkbar. Also ne, wenn ich jetzt hier ein Glas hinstelle und stelle ein anderes daneben, dann reicht die Masse des Glases nicht aus, um irgendwas anzuziehen. Dafür ist die Masse der Erde groß genug. Aber warum? So. Und das beste Erklärmodell ist Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Sie scheint jedoch völlig getrennt von der Quantenphysik zu sein. Das ist nämlich das Spannende daran. Die Gravitation auf der Teilchenebene zu verstehen, wirft viele Fragen auf. Also wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen, dass das Atom ja, Atom kommt ja von nicht spaltbar, Atomos glaube ich, nicht, so, stimmt aber nicht. Atome bestehen auch wieder aus ganz vielen kleinen Teilchen. Es wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Aber die Raumzeiten, das fand ich immer so interessant, weil da gab es, das hat mal ein Physiker mal in einem Video ganz gut dargestellt, dass gesagt wird, dass Körper die Raumzeit krümmen. Und jetzt stellt man sich vor, große Vorstellungsrunde heute, wir stellen uns jetzt vor, du hast ein Feuerwehrsprungtuch. So, und dieses Tuch.
Das schaffe ich.
Ja, das, also stell dir vor, jetzt Feuerwehrleute haben dieses Sprungtuch. Und das ist ja in dem Moment, wo alle gleichmäßig ziehen, ist es ja komplett glatt. So, und jetzt stellen wir uns vor, du legst eine Bowlingkugel in die Mitte. So, was passiert? Es entwickelt sich ein Trichter. So, und wenn du jetzt sagst, dieses flache Tuch ist die Raumzeit, da passiert ja nichts, wenn da nichts drin ist. Also das heißt, wenn du jetzt eine Murmel nimmst und ein Feuerwehrmann schubst die zum anderen rüber, dann läuft die gerade rüber. So, wenn du jetzt aber diese Kugel in die Mitte legst, dann wird diese Raumzeit, nämlich das Tuch in dem Fall, ja gekrümmt nach unten, weil diese Kugel ja drin liegt. Wenn du jetzt eine Murmel von der einen auf die andere Seite, dann rollt die, also nehmen wir mal an, die würde an der Bowlingkugel vorbeirollen, dann würde die ja nach unten rollen, auf der anderen Seite wieder hoch. Das heißt, die Wegstrecke ist länger, sie braucht länger. Und das ist diese Zeit, Raumzeitkrümmung, dass Dinge dann länger brauchen. Wenn die gekrümmt ist durch, und die Bowlingkugel steht jetzt zum Beispiel für die Sonne.
Also ich mache dir jetzt gerade mal ein Stellenangebot. Ich glaube, Sie suchen dringend Physik- und Musiklehrer, falls dir langweilig wird.
Ja, das ist ja mein größtes Problem, dass mir langweilig wird. Mir wird ja schnell langweilig, aber ich finde auch eigentlich immer etwas, womit man sich beschäftigen kann. Aber ich finde diese Sachen, weil das ja so unvorstellbar ist. Also es gibt ja, wenn du aus dem All zurückkommst, ist deine Zeit langsamer vergangen als auf der Erde. So, und das liegt genau an solchen Effekten.
Ist nicht diese eine Astronautin auch total mit grauen Haaren zurückgekommen? Ah nee, die waren so super lang da, oder?
Ja, du musst halt nur, wenn du lange genug weg bist, dann vergeht die Zeit für dich langsamer als auf der Erde. Das hat mit diesen Raumzeitkrümmungen zu tun.
Aber langsamer? Na, dann ist das ein anderes Phänomen mit den grauen Haaren.
Ja doch, also jein. Also das kommt immer auf die Betrachtung, also auf den Betrachter dann wieder an. Aber wir können uns ja erstmal, das sind ja, also Schrödingers Katze wird übrigens auch erklärt.
Ja, das spricht da auch über Schrödingers Katze, ist auch was in den Protokollen. Willst du das erklären oder?
Da geht es ja einfach nur darum, du schließt eine Katze, also das Konzept ist, du hast einen Kasten, in den du nicht reingucken kannst und da ist eine Katze drin. Und in diesem Kasten ist außerdem noch eine Apparatur, die, wenn A passiert, die Katze vergiftet wird und wenn B passiert, die Katze nicht vergiftet wird. Also es ist ein komplizierteres Ding, aber ist ja egal, sagen wir mal, wenn du würfeln würdest und würfelst eine ungerade Zahl, dann stirbt die Katze und bei gerade stirbt sie nicht. Aber solange du die Kiste nicht aufmachst, weißt du es nicht.
Mhm.
So, und jetzt kommt ein ganz interessanter Teil in der Quantenphysik dazu, den man auch beim Licht beobachten kann, den ich schon sehr lustig fand im Studium, weil wir dieses Experiment nämlich damals machen mussten.
Wir haben eine Katze vergiftet.
Nein, das Doppelspaltexperiment.
Ah.
Der Punkt ist nämlich, dass auf Quantenebene passiert Folgendes, beim Licht zum Beispiel, Licht hat Wellen- und Teilchencharakter. Das heißt, also entweder ist es ein Teilchen oder ist es eine Welle. Und das entscheidet sich aber erst in dem Moment, wo du es beobachtest. Und das ist in der Quantenphysik eine ganz komische Sache, dass du nicht sagen kannst, wo ein Teilchen ist. Also du entscheidest durch die Art der Messung, ob du das wo oder etwas anderes misst. Und das kannst du halt bei diesem berühmten Doppelspalt, kannst du das ganz gut feststellen, wenn du wissen willst, also wenn du Licht auf einen sehr, sehr dünnen Spalt schießt, dann kannst du, also wenn du zwei, deswegen heißt es Doppelspalt, wenn zwei Spalte nebeneinander sind, die sehr, sehr dünn sind und du beschießt die mit Lichtteilchen, dann kannst du entweder sagen, durch welchen dieser beiden Spalte ein Teilchen geht. Und wenn du das so machst, dann hast du gegenüber den beiden Spalten, hast du zwei Lichtstreifen. Und wenn du messen willst, wie die Häufigkeitsverteilung ist, dann misst du auf der anderen Seite auf einmal was ganz anderes, weil es dann der Wellencharakter durchkommt.
Schon sehr nerdig.
Ist sehr nerdig, ja. Aber es ist, wenn du es mal machst, siehst du das sofort. Das ist das Lustige daran. Also du siehst sofort die unterschiedlichen Ergebnisse. Ist auch vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt, aber merken einfach dieses Interessante. Und wenn man da eintaucht, da habe ich jetzt auch abgeschaltet. Also man muss es, glaube ich, sehr langsam lesen. Was ich aber schön finde, ist
Paradoxon im Kasten.
Ja, das ist Schrödingers Katze. Das Schöne an dem Buch hier ist, dass jede Seite beschäftigt sich oder jede Doppelseite beschäftigt sich mit einem Phänomen. Es gibt immer super tolle Zeichnungen dazu, wo man es ein bisschen nachvollziehen kann, aber es ist sehr nerdig. Und ich kann nur empfehlen, es wirklich langsam zu lesen. Also, dass man sich quasi so Phänomen für Phänomen vorarbeitet und dann versucht, das mal so ein bisschen zu verstehen. Und man muss wahrscheinlich irgendeine Anwendung dafür haben, wie zum Beispiel hinten erklärt wird, wie eigentlich LEDs funktionieren. Also, das sind so Sachen,
aber das heißt, in deinem Buch hat man quasi den theoretischen Einstieg, aber auch gleich die praktische Erklärung, also wofür man es nutzen kann.
Genau, also sie erklären sehr lange die Theorie und wie gesagt, da sind also zum Beispiel...
Vielleicht sollte man ein kleines Video machen, du kannst es ja nur einmal durchblättern, aber ich finde, das ist auch sehr grafisch, layoutisch, sehr schön aufgemacht.
Ja, es ist sehr schön gemacht.
Das ist vielleicht so ein Weihnachtsgeschenk für alle Physik-LK-Freunde.
Ja, aber auch wenn man mal so ein paar Phänomene verstehen will, die einem immer mal wieder in Filmen oder so begegnen, zum Beispiel Supraleitung. Weil immer wenn irgendwelche Wahnsinnsentdeckungen in Filmen stattfinden, dann hat das ganz oft mit supraleitenden Flüssigkeiten zu tun, die am absoluten Nullpunkt arbeiten und so. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann macht das...
Was guckst du für Filme?
Du überhörst das dann immer.
Ja, ja. Gekonnt ausgeblendet, glaube ich.
Ja, weil es klingt immer so, als gäbe es das überhaupt nicht, aber das gibt es.
Oh.
Also das zum Beispiel das Phänomen der Supraleitung oder beziehungsweise der Suprafluide ist, dass die in der Lage sind, also wenn du jetzt, nehmen wir mal hier ein Glas Apfelsaftschorle, die Apfelsaftschorle wird in dem Glas bleiben. Wenn die jetzt aber supraleitend, suprafluid wäre, dann könnte die da rauskriechen.
Geil.
Ja, und das ist, und man versteht aber auch warum. Also das ist sehr lustig. Und da gibt es ein paar Phänomene, da ist man dann so, verstehe ich nicht. Also wie zum Beispiel Teilchen, das ist ja das zweite große Phänomen, dass Teilchen, die voneinander getrennt sind, über weite Distanzen trotzdem, also wenn du zwei Teile hast, das eine ist blau, das andere ist rot, die sind zusammen und du trennst die jetzt, dann und guckst dir erst an, also sagen wir, mein Teilchen ist hier und das andere Teilchen ist in New York. Und ich gucke jetzt, ob meins rot oder blau ist. In dem Moment, wo ich es hier aufmache, ist das andere genau gegenteilig. Und das heißt, es gibt irgendeine Art von Verbindung von diesen Teilchen von hier nach New York. Und das ist faszinierend. Also da, ich habe es nicht verstanden, wirklich. Ich muss es noch 15 Mal lesen wahrscheinlich. Aber das sind so Sachen, die sind dann, da kann man sich mal dann in Ruhe ab und zu mal ein Kapitel geben. Also kann ich nur empfehlen, Simply Quantenphysik, Wissen auf den Punkt gebracht. Es ist immer noch anspruchsvoll, aber man hat eine Chance, wenn man es sich langsam zu Gemüte führt, nach und nach zu verstehen. Und damit ist meine Unterrichtsstunde in Sachen Physik beendet.
Vielen Dank
dafür.
Ja. Simply Quantenphysik. Das Simply haben sie auch relativ klein geschrieben auf diesem sehr stylischen Cover.
Ist auch eine Reihe. Also Simply, da gibt es noch das Physikbuch, visuelles Wissen, Physik, Wissenschaft und Technik, das Chemiebuch. Also die haben sich da noch andere Phänomene vorgenommen.
So, ich muss jetzt noch eine kleine Korrektur vornehmen. Das hieß nämlich das Russell-Einstein-Manifest. Das war das ziemlich das allerletzte, was er vor seinem Tod noch geschrieben hat. Ich meine, über seinen Tod haben wir ja auch schon gesprochen.
Ja, sogar schon darüber hinaus. Und wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit...
Können wir auch noch mal einmal zurückgucken. Ja. Naja, ich würde auch ganz gerne jetzt, wenn du nicht noch weitere Geschichten aus deinem Buch hast, möchtest du noch irgendwas...
Ich gucke nur gerade, ob ich
von das, Phänomenen,
dass ich kein
Snackable Quantenphysik für
genau,
interessiert.
Nee. Ich bin durch.
Du bist durch? Ich würde einfach gerne mit seinen letzten Worten schließen. Und zwar, er ist ja gestorben in einem Krankenhaus und die Pflegerin konnte allerdings kein Deutsch. Und seine letzten Worte, man kann es nicht genau sagen, waren entweder mehr Licht oder im Stil von Goethe, den er sehr verehrt hat, mehr nicht.
Ah, mehr nicht.
Mhm.
Ja, was wir noch zu euch sagen können, unsere letzten Worte, die natürlich bei Weitem nicht das Gewicht von Albert Einstein erreichen werden. Ihr könnt uns einen Gefallen tun, indem ihr unseren Podcast abonniert. Uns Physikern weiterempfehlt, die dann ganz viele Mails schreiben können, was ich hier für einen Unsinn verzapft habe, weil da bestimmt viele Fehler drin waren. Aber ich habe mich nach bestem Wissen und Wissen bemüht und alle, die das korrigieren wollen, können gerne schreiben. Empfehlt uns weiter, euren Freunden, Freundinnen.
Und keine Angst vor Physik. Also ich glaube, das sind wirklich zwei sehr lesenswerte Bücher. Wer es ein bisschen leichter haben möchte, der nimmt Ich bin ein Magnet für alle Verrückten, die Einstein-Protokolle, sein Leben, seine letzte Liebe, sein Vermächtnis.
Von?
Peter von Becker.
Oder, ich weiß nicht, kann man den Schrecken noch ein bisschen abmildern? Indem ich die,
nice try.
Die Quantenwelt. Die Quantenphysik beschreibt, wie sich die Welt auf den allerkleinsten Größenordnungen verhält. Auf Skalen weit jenseits der besten, das klingt schon ein bisschen so nach Raumschiff Enterprise.
Ja, genau.
Auf Skalen weit jenseits der besten Mikroskope beschreibt sie das Verhalten und die Wechselwirkung der Atome und der Teilchen, aus denen sie bestehen. Den fundamentalen Baustein der Materie.
Ich glaube, seit Quarks haben die Leute eh nicht mehr so Angst vor Wissenschaft.
Simply Quantenphysik, Wissen auf den Punkt gebracht. DK, das sagt mir eigentlich gar nichts. Was ist das für ein Verlag? Bin noch nie von gehört. Penguin Random House, die kennt man. Also, es
DK, ist ich glaube, die machen auch Kochbücher und so.
DK ist Deichkind, oder?
Ja.
Deichkind macht Quantenphysik.
Ja. Heimlich.
Ja,
ja, aber ich würde sagen, Rest in Pieces kannst du doch, das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, wir machen immer Affiliate-Links. Wenn 8000 Leute auf so, über so einen Affiliate-Link bei Genial Lokal bestellen, dann können wir uns relativ viel Kaffee kaufen.
Ja, ja.
Einen.
Einen relativen. Wenn 8000 Leute, dann, ihr müsst auch nicht in Lichtgeschwindigkeit bestellen.
Nee.
Und wer sich auch noch für Quantencomputer interessiert, auch für den steht was in Quantenphysik. Also in dem Sinne, unterstützt uns, meldet euch.
Ich verschwinde jetzt im schwarzen Loch.
Genau, ich verschwinde in der Raumzeit. In der dunklen Materie. Bis dann.
Tschüss.
Schuss vorm Buch.